Ja, wir wollen heute wieder in Gottes Wort schauen. Ich freue mich heute wieder mit euch unsere Themenreihe weiterzumachen. Wir sind ja gerade auf dem Weg durch die Gleichnisse von Jesus und so haben wir auch heute wieder ein Gleichnis von Jesus, dass er direkt an seine Jünger spricht, direkt an seine Nachfolger spricht. Und so geht es heute in diesem Text auch um die Art und Weise unseres Dienstes. Es geht um die Zielrichtung unseres Dienstes. Es geht um unsere Herzenshaltung, unsere Erwartungshaltung, wenn wir dienen, wenn wir im Dienst für den Herrn stehen. Und so gebraucht Jesus auch heute wieder in diesem Text eine Alltagssituation für die Menschen damals, um ein Prinzip zu zeigen, um uns auch heute deutlich zu machen, hey, was erwartet Gott von uns? Was erwartet Gott von mir? Was erwartet Gott von dir? Was sind wir zu tun schuldig? Und wie wirkt sich das auf unseren Dienst aus? So sind wir heute in Lukas Kapitel 17, Abvers 7. Ihr könnt schon gerne mit aufschlagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, der Begriff Dienst löst in uns wahrscheinlich nicht unbedingt Glücksgefühle aus, wenn wir darüber nachdenken oder wenn wir diesen Begriff hören. Den Dienst, den wir kennen, entspringt meistens einem Pflichtgefühl. Wir sind häufig nur dann bereit, anderen zu dienen, wenn wir etwas im Gegenzug dafür bekommen. Wenn wir selbst etwas davon haben oder wenn vielleicht unser Gewissen uns dazu drängt, diesen Dienst zu tun. So ist das häufig die Motivation für das, was wir als Dienst bezeichnen würden. Lukas 17, genau. Das, was viele Menschen unter Dienst verstehen, könnte man wahrscheinlich aber viel eher mit dem Begriff Ehrenamt bezeichnen. Vielleicht kennt ihr den Begriff Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit. Vielleicht seid ihr ja auch irgendwo ehrenamtlich tätig, das weiß ich nicht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, ja, vielleicht irgendwie bei der Feuerwehr oder im Stadtpark oder, keine Ahnung, beim Dorffest. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten in unserer Gesellschaft. Und so bin ich in der Vorbereitung über einen interessanten Artikel gestoßen, wo es um das Ehrenamt geht. Und in diesem Artikel wird auch über eine Umfrage geredet und so möchte ich einen Abschnitt aus diesem Artikel vorlesen, das fand ich sehr interessant. Dort steht nämlich, das ehrenamtliche Engagement in Deutschland ist breit gefächert. Ob Rettungsdienst oder Katastrophenschutz, Hilfe für Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigung, Integration von Geflüchteten, Einsatz im Sportverein oder für Tier- und Klimaschutz. Laut Bundesministerium des Inneren und für Heimat üben knapp 29 Millionen Menschen ab 14 Jahren hierzulande ein Ehrenamt aus. Darauf haben die Befragten, wird das Ehrenamt von der Gesellschaft genug wertgeschätzt? Darauf haben die Befragten in der Umfrage eine klare Antwort. Unabhängig davon, ob sie ein Ehrenamt ausüben oder nicht, sind 76% der Befragten der Meinung, dass Ehrenamtliche nicht genug Wertschätzung von der Gesellschaft erhalten. Als ich den Artikel gelesen habe, fand ich eine Sache ziemlich bemerkenswert, oder eigentlich zwei Sachen ziemlich bemerkenswert. Zum einen, dass in unserer Gesellschaft, so egozentrisch wie sie auch sein möchte, circa die Hälfte oder fast die Hälfte der Menschen irgendwo ehrenamtlich tätig sind. Das hat mich schon ziemlich erstaunt, dass Menschen bereit sind, ihre Freizeit ein Stück weit aufzugeben, um anderen Menschen zu dienen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun, die sie vielleicht nicht einmal kennen. Augenscheinlich verlangen sie gar nichts dafür. Ich weiß nicht, ob unsere Bereitschaft in der Gemeinde mitzudienen auch irgendwie bei dieser Statistik mithalten kann. Aber es gibt noch eine Sache, die ich noch interessanter finde in diesem Gleichnis oder in diesem Artikel. Nämlich, dass die Mehrheit der Befragten der Meinung sind, dass die Arbeit oder den Dienst, den sie tun, nicht genug Wertschätzung bekommt. Dass sie nicht genug Anerkennung bekommen, nicht genug Lob für das, was sie tun. Für das, was sie leisten, der Gesellschaft gegenüber. Ja, sie in ihrer Gutmütigkeit sind bereit, etwas aufzugeben und für die Gesellschaft zu opfern. Sie sind der Meinung, es gibt zu wenig Wertschätzung dafür. 76% sind der Meinung, dass es mehr Anerkennung sein könnte. Dass sie sich schon mal dieses aufmunternde Schulterklopfen der anderen verdient hätten. Und ich finde, diese Umfrage spiegelt eine Sache ziemlich klar und deutlich wider. Nämlich wir Menschen, wir haben dieses innere Verlangen. Wir haben dieses Verlangen, von anderen gesehen zu werden. Wir haben dieses Verlangen, dass andere zu uns aufschauen, dass wir mit Ruhm überschüttet werden. Wir wollen bewundert werden. Wir wollen, bevor wir überhaupt dienen, erst einmal sicher gehen, hey, was ist der Lohn dafür? Was kriege ich im Gegenzug dafür? Wir wollen sicher gehen, ob die Leute auch hinschauen. Wir sehen uns so sehr nach diesem Gefühl, nach dieser Bewunderung, dass wir bereit sind, viel aufzugeben. So werden wir auch heute in diesem Gleichnis sehen, dass diese Sichtweise über den Dienst, gerade speziell auch im Dienst für Gott, dass diese Sichtweise oft völlig falsch ist. Und Jesus erwarnt seine Jünger davor, indem er klar macht, dass es in seinem Reich nicht um Selbstruhm geht, dass es nicht um Anerkennung von anderen Menschen geht, sondern dass es vielmehr um dein hingegebenes, um dein demütiges Herz geht, dass du allein auf Gottes Ehre bedacht bist. So lasst uns einmal gemeinsam dieses Gleichnis lesen, Lukas Kapitel 17, ab Vers 7. Steht, angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz und bediene mich. Und wenn ich dann mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also, und jetzt spricht er zu seinen Jüngern, wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Sieh, auch wenn dieses Bild vom Sklaven auf dem Feld für uns wahrscheinlich nicht mehr so ganz alltagsnah ist, wie es für die Menschen damals war, so denke ich, können wir dennoch verstehen, welchen Punkt Jesus hier macht, oder? So können wir dennoch verstehen, was Jesus uns hier zeigen möchte. Er sagt, dein persönlicher Dienst für Gott ist eine Selbstverständlichkeit. Der Dienst eines Christen ist keine Besonderheit. Es ist keine Errungenschaft. Es ist nichts, wo du stolz drauf sein kannst. Es ist kein Ehrenamt, wie wir vielleicht sagen würden. Es ist das, was Gott von dir erwartet. Und bevor wir jetzt tiefer in dieses Gleichnis einsteigen, wollen wir uns zum Anfang, wie auch sonst immer, kurz den Kontext anschauen. Wir wollen kurz schauen, hey, wo befinden wir uns hier gerade? Jesus ist schon bereits mitten in seiner Wirkzeit. Er ist schon mitten in seinem Dienst und er hat schon viel in Gleichnissen und Bildern zu den Menschen gesprochen. Das haben wir uns angeschaut, auch in den Gleichnissen, die wir bisher durchgenommen haben. In den vorangegangenen Kapiteln ging es viel um das Reich Gottes. Es ging viel um die Nachfolge, es ging viel um die Bedeutung des Gesetzes. Jesus hat über den Glauben gesprochen und er hat eine Sache ziemlich deutlich gemacht. Nämlich Christsein ist nicht einfach nur eine Entscheidung, die du einmal in deinem Leben triffst, die du nur in deinem Herzen triffst, die keine Auswirkungen nach außen hat. Nein, Jesus sagt, mein Nachfolger zu sein bedeutet, dass sich dein gesamtes Leben verändern muss. Dass sich dein gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Es fordert alles von dir, sagt Jesus. Das haben wir uns auch in den vorangegangenen Kapiteln oder in den vorangegangenen Gleichnissen angeschaut. Und so lesen wir auch hier in unserem Text am Anfang von Kapitel 17, wie seine Jünger zu Jesus kamen und wie sie ihn baten, Herr, stärke unseren Glauben. Hilf uns, auf dich zu schauen, dass auch wir solche strahlenden Vorbilder werden, wie du es bist. Dass auch wir gesehen werden, dass auch wir große Wunder und Zeichen tun können. So wie du, Jesus. Lass uns Diener sein, so wie du. Und ziemlich erstaunlich ist, dass Jesus ihnen eine ziemlich niederschmetternde Antwort gibt. Er sagt nämlich, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr die Bäume ausreißen und sie ins Meer werfen. Nicht die Antwort, die sich seine Jünger wahrscheinlich erhofft hatten. Es war eine ziemliche Demütigung, oder? Vor allem für die Männer, die ihr ganzes Leben aufgegeben haben, um diesen Jesus nachzulaufen. Die alles hinter sich gelassen haben. Stell dir mal vor, du würdest mit dem Wunsch zu dienen, zu Gott kommen. Der würde genau diese Worte auch zu dir sprechen. Wenn du Glauben hättest wie einen Senfkorn, könntest du Bäume ausreißen. Das ist ein ziemlich hartes Urteil, oder? Ist gar nicht so leicht zu schlucken. Siehe Gott, er sieht das Herz. Er sieht dein Herz und auch mein Herz und auch das Herz der Jünger, und er kennt auch ihre Absichten. Und deshalb gebraucht er auch manchmal diese harten Worte und auch dieses niederdrückende Gleichnis, um zu uns zu sprechen, und zwar in der Art und Weise, wie wir es nötig haben. So bringt er auch genau in dieser Situation dieses Gleichnis. Er sagt zu den Jüngern, hey, ihr denkt, ihr könnt auf irgendwas stolz sein. Ihr wollt Anerkennung, ihr wollt Lob für eure Hingabe. Jesus sagt, ihr erfüllt gerade mal die Grundvoraussetzung. Ihr macht nur euren Job. Das, was sowieso von euch verlangt wird. Sie aus der Schule kennen wir die Note 4, und die Note 4 bedeutet ausreichend. Und ich denke, die wenigsten würden sich über so eine Note freuen. Es ist ja nichts Besonderes. Es ist keine Auszeichnung. Es ist kein besonderes Urteil. Es ist keine Kunst, eine 4 zu schreiben. Und genau das sagt Jesus hier. Wenn ihr mir voll und ganz nachfolgt, wenn ihr mir voll und ganz hingegeben seid, dann erfüllt ihr lediglich die Erwartung. Vielleicht kennt ihr die Situation, wenn ihr irgendwo im Restaurant sitzt und dann kommt die Bedienung und die bringt euch das Essen. Oder eine andere Situation, ihr steht vor der Haustür und der Postbote kommt und der bringt euch das Paket bis zur Haustür. Dann bedankt man sich bei der Person, oder? Es ist ja gang und gäbe. Und meistens kommt dann von dem Gegenüber was zurück wie, ja, kein Problem, ist ja mein Job. Es ist ja meine Aufgabe, es muss ich ja sowieso tun. Jesus sagt, genau diese Selbstverständlichkeit, genau diese Selbstverständlichkeit sollen wir leben, und zwar im Dienst für ihn. Es sollen nicht nur leere Worte sein, sondern es soll vielmehr die Art und Weise sein, wie wir uns selber wahrnehmen. So lasst uns nochmal kurz genau in diesen Text schauen, um die Tiefe dessen zu erkennen, was Jesus uns hier sagen möchte. Zum Anfang die Frage, hey, wie beginnt das Gleichnis? Es geht um einen Sklaven, es geht um jemanden, der vom Feld kommt, der den ganzen Tag geschuftet hat, der geackert hat. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch unter Feldarbeit vorstellen könnt. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die uns in der heutigen Zeit wahrscheinlich meistens erspart bleibt. Aber vielleicht hattet ihr schon mal einen Spaten in der Hand. Vielleicht habt ihr schon mal mit einer Schaufel gearbeitet und vielleicht musstet ihr zumindest für einen kurzen Moment mal so richtig hart schuften. Kann ja sein. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wie schnell man in kürzester Zeit völlig erschöpft ist. Wie man seiner eigenen Schwachheit unterliegt. Und jetzt stellt euch gerade diese Situation vor, wie ihr diese körperliche Anstrengung über 10, vielleicht 12 Stunden am Tag tut. Mit der stechenden Sonne im Nacken, ohne Pausen, immer konstant diese Arbeit. Und ihr tut diese Sache nicht mehr für euch selbst, nicht für euer eigenes Gartenprojekt oder so, sondern ihr tut es für jemand anderen. Ihr tut es für jemanden, der nicht mehr eine Bezahlung für euch hat. Das ist die Ausgangssituation eines Sklaven. Das ist das, was hier beschrieben wird. Und so ist er völlig erschöpft und müde und hungrig, und so kommt er abends zu seinem Herrn. Und wie es früher üblich war, hat er ab diesem Zeitpunkt nicht einfach Feierabend. Er hatte nicht einfach freie Zeit, er konnte nicht die Füße auf den Tisch legen und einfach entspannen, sondern die Arbeit ging genauso weiter. Das ist für uns vielleicht unvorstellbar in der heutigen Zeit. In unserem modernen Zeitalter mit Gewerkschaften und Viertageswoche, ja, mit den ganzen Arbeitnehmerrechten, die wir so haben, das ist für uns Arbeit, das ist für uns Normalität heutzutage. Aber der Alltag der Menschen damals sah anders aus. So einen Sklaven, das war das, was viele erlebt hatten damals, was für viele Alltag war. Oder wenn sie es nicht erlebt haben, dann haben sie es zumindest gesehen. Und das jeden Tag. Sie wussten, was Jesus hier meint. So macht uns der Text deutlich, hey, Nachfolge ist kein Spaziergang. Nachfolge bedeutet Arbeit. Nachfolge bedeutet Hingabe. Ohne Anspruch auf Dankbarkeit, ohne Anspruch auf Anerkennung. Genau das macht Jesus hier deutlich. So sehen wir, dass dieser Knecht diese Arbeit weiter ausführt. Und er bereitet das Abendessen vor und er sorgt dafür, dass es seinem Herrn an nichts mangelt, bis irgendwann sein Tagwerk vollendet ist. Wir sehen, er fordert nichts dafür, für seine Arbeit. Jesus sagt, das soll auch eure Einstellung sein. Das soll die Art und Weise sein, wie ihr dient. Auch ihr sollt sagen, wir haben nur unsere Arbeit getan. Wir haben nur das getan, zu dem wir verpflichtet waren. Nichts Besonderes. Wir fordern nichts im Gegenzug dafür. Ich würde behaupten, diese Botschaft klingt ziemlich hart in unseren Ohren, oder? Ziemlich kaltherzig. Siehe, Jesus sagt hier nicht, dass es innerhalb der Gemeinde keinen Dank, dass es innerhalb der Gemeinde kein Lob geben darf. Das steht hier nicht. Wir sollen dankbar sein, vor allem wenn andere einen Dienst an uns erweisen. Jesus spricht hier in erster Linie von deiner Erwartungshaltung. Er spricht von dem, was sich einzig und allein in deinem Herzen abspielt. Er spricht davon, wenn du bereit bist zu dienen. Das ist das, was Jesus von einem jeden seiner Nachfolger fordert. Dann soll dein Dienst nicht auf Lob und Anerkennung abzielen. Du sollst dich nicht auf deine geistlichen Errungenschaften berufen, auf deine vorbildliche Hingabe, nur damit andere es sehen, sondern du sollst vielmehr mit aufrichtigem Herzen, aus Liebe und aus Dankbarkeit deinem Herrn dienen, ohne etwas dafür zu bekommen. Das ist die Aussage dieses Gleichnisses. Und so wollen wir uns anhand dieses Textes auch zwei Anwendungen für unseren persönlichen Dienst rausnehmen. So lautet der erste Punkt: Demütige dich unter die Gnade Christi. Demütige dich unter die Gnade Christi. Wisst ihr, in diesem Gleichnis lesen wir nicht viel über den Herrn, dem dieser Sklave gehört. Wir wissen nicht viel über sein Wesen oder über seinen Charakter. Es lässt sich gar nicht so irgendwie zwischen den Zeilen rauslesen, ob er irgendwie ein mitfühlender Mann war, ob er ein gutmütiger Mann war oder ob er diesen Knecht vielleicht mit Härte behandelt hat, ob ihn vielleicht Verachtung entgegengebracht hat. Vielleicht hat er ihn geschlagen oder bis zum Rand der Erschöpfung arbeiten lassen. Das wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, wer unser Herr ist. Wir wissen, wem wir dienen dürfen. Wir wissen, durch welche Gnade wir erkauft sind. Wir wissen, dass wir aus der Sklaverei der Sünde freigekauft sind. Dem Ziel, ihm zu dienen. Das ist das, was wir über unseren Herrn wissen. So lesen wir es auch in Epheser 1, Vers 7. Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes, dem ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Christus hat sein Leben gegeben für dich. Er hat den höchsten Preis bezahlt. Dieses Geschenk der Gnade darfst du einfach so annehmen. Wir konnten nichts dazu tun, sagt unser Text. Es ist allein Gottes Geschenk. So lesen wir es auch in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Paulus, er sagt, wir sind alle aus Gnade gerettet. Und das aus gutem Grund. Wir sind aus Gnade gerettet, dass wir uns selber nichts darauf einbilden können. Sie uns nicht einreden können, dass wir selber etwas dazu getan haben. Es ist allein Gnade, es ist allein Gottes Geschenk und ihm allein gebührt der Dank dafür. Deshalb dürfen und müssen wir uns diese Tatsache auch immer wieder vor Augen führen, dass wir völlig verloren sind ohne diese Gnade. Dass wir gefangen waren in unserer Sünde, in unserer Not. Christi Blut allein hat uns freigemacht. Er hat uns überhaupt erst dazu befähigt, dass wir ihm dienen können. Vielleicht sagst du dir, hey, das kenne ich doch schon alles, das weiß ich schon alles, das habe ich schon lange verstanden und verinnerlicht und ich lebe das vielleicht auch. Dann lass dir diese Worte auch als Warnung dienen. Auch du kannst in Stolz und Hochmut fallen, sagt der Text. Niemand ist davon verschont. Ist dir Stolz, ist eine trügerische Sünde. Stolz verschleiert in erster Linie unsere eigenen Fehler, indem sie auf andere zeigt. So beginnen wir in unserem stolzen Herzen zu denken, auf andere zu schauen und zu sagen, hey, schau dir den an. Schau dir diesen Bruder oder diese Schwester an. Diese Person denkt, sie sei ein guter Christ. Diese Person denkt, sie hat eine besondere Gabe und sie würde mit dieser Gabe viel Gutes bewirken. Aber was ist mit der Sünde? Was ist der Sünde, in der diese Person lebt? So versuchen wir insgeheim in unserem Herzen immer wieder auch auf die Fehler anderer zu zeigen, damit wir besser dastehen. Damit wir besser von uns selber denken können. So werden wir Stück und Stück blind für unser eigenes Versagen. Wir vergessen die Gnade Gottes, vergessen, was diese Gnade in unserem Leben verändert hat. Deshalb brauchen wir Gottes Wort. Deshalb brauchen wir diese Ausrichtung jeden Tag aufs Neue. Dass wir verstehen, dass wir diese Gnade, dass wir diese Hilfe in Anspruch nehmen müssen. So möchte ich dich ganz persönlich fragen, hey, ist das Bestandteil deines Alltags? Suchst du nach dieser Gnade? Suchst du aktiv nach dieser Gnade? Forschst du nach dieser Gnade und versuchst du mehr und mehr zu erkennen? Ich möchte dich fragen, wie steht es um dein tägliches Gebet? Sieh, unser Gebet ist ein ziemlich guter Indikator dafür, ob wir auf Gott vertrauen oder auf unsere eigene Kraft. Ob wir bei ihm Hilfe suchen oder ob wir auf uns selbst vertrauen. Stelle auch dein Glaubensleben, stelle auch dein Gebetsleben auf die Probe. Die zweite Anwendung, die wir aus diesem Text nehmen wollen, ist Dienst aus Dankbarkeit statt für Dankbarkeit. Dienst aus Dankbarkeit statt für Dankbarkeit. Wie wir schon am Anfang gesehen haben, suchen wir Menschen in erster Linie immer nach dem eigenen Lohn. Wir suchen immer nach der Entschädigung für unseren Dienst. Wir sind gern bereit, anderen zu dienen, wenn wir im Gegenzug dafür auch Anerkennung bekommen. Wenn wir im Gegenzug dafür auch Dank bekommen. Jesus macht deutlich, hey, darin liegt unser Fehler. Wir sollen dienen, weil Christus seinen Dienst an uns erwiesen hat. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 20, Vers 28. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Gott selbst ist zum Diener geworden. Der Schöpfer hat sich unter seine Schöpfung gestellt. Der hat es getan, damit wir frei sind, damit wir erlöst sind. Er ist uns dadurch zum Vorbild geworden. Wie viel mehr sind wir dadurch herausgefordert, diesem Beispiel zu folgen, in gleicher Weise zu dienen, aus Dankbarkeit zu unserem Herrn. So stellt sich auch wieder die Frage, wie sieht dein persönlicher Dienst aus? Wie reagierst du auf diese Gnade, von der wir gehört haben? Vielleicht fragst du dich, hey, wie soll ich denn dienen? Wo will mich Gott überhaupt gebrauchen? Was sind denn meine Gaben? Ich weiß es nicht. Vielleicht sagst du, es ist alles neu für mich. Ich bin auch gar nicht so lange dabei. Ich weiß gar nicht, wo mein Platz ist. Da will ich dir sagen, das Wo und Wie ist gar nicht so wichtig. Die Voraussetzungen haben wir jetzt angeschaut. Es geht um ein demütiges, es geht um ein dankbares Herz. Das ist der Zündstoff für einen erfüllenden Dienst. Das ist die Voraussetzung für fruchtbares Leben für Gott. Sieh, wenn wir mit aufrichtigem Herzen danach suchen, für Gott zu leben, dann wird er uns mit der Zeit an den richtigen Platz stellen, dort, wo er uns gebrauchen möchte. Und bis dahin sind wir herausgefordert, dort zu arbeiten, dort zu dienen, wo wir Not sehen, dort, wo Bedarf ist. Gott, er wird diesen Dienst segnen, auch wenn es nicht deine Gabe ist. Also wenn du merkst, dass der Dienst, in dem du bist, vielleicht dich immer wieder an die Grenzen bringt und dass du kurz vor der Verzweiflung stehst, dann lass dich nicht davon entmutigen. Paulus, er bezeugt es so wunderbar in 2. Korinther 12, Vers 9. Dort sagt er, der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das ist ein geistliches Prinzip, was Paulus uns hier gibt. Wenn du deine eigene Schwachheit, wenn du deine eigene Sünde erkennst, wenn du merkst, dass du versagst, dass du es nicht schaffst, und wenn du zu Christus rufst, hey, ich weiß nicht weiter, hilf du, meine Kraft ist am Ende. Dann darfst du wissen, sagt Paulus, dass du auf dem richtigen Weg bist. Gott will auch dich in deiner Schwachheit gebrauchen. Er will dich in deiner Schwachheit gebrauchen, damit nicht du groß rauskommst, sondern er. Es geht nicht um deine Ehre, es geht um seine. Wisst ihr, unser Herr ist niemand, der einen herumschubsen möchte. Er ist niemand, der unmögliche Dinge von uns verlangt. Er ist niemand, der uns am Ende alleine dastehen lässt. Nein, er ist jemand, der uns vorausgeht, der uns die Kraft gibt, der dich vorbereitet, dass du auch als nützliches Werkzeug dienen kannst. Mir ist dieses Gleichnis auch in der Vorbereitung so wichtig geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich selber auch in meinem Dienst immer wieder an diesen Punkt komme. Dass ich immer wieder merke, hey, Gott, ich weiß nicht weiter. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Wirke du. Dieses Gleichnis bestätigt uns darin, zu sagen, hey, es hängt nicht von mir. Es liegt in Gottes Hand. Der wird es gebrauchen zu seiner Ehre. So möchte ich abschließend noch mal kurz auf die Frage eingehen, die sich hier aus unserem Text ergibt. Nämlich die Frage, hey, gibt es denn dann gar keinen Lohn bei Gott? Gibt es denn gar keinen Lohn für unseren Dienst? Irgendwie, wenn wir den Text lesen, dann wirkt es ja so, als gäbe es nur Arbeit um Arbeit. Und diese Arbeit hört nie auf. Und es gibt gar keine Aussicht auf Belohnung. Die Antwort darauf finden wir an vielen Stellen im Neuen Testament. Die Antwort ist ziemlich klar. Gott erkennt jedes verborgene Werk. Er kennt jeden noch so unscheinbaren Dienst, den du tust. Und er wird eins, wenn all diese Arbeit vollendet ist, auch dir den Lohn dafür geben. Dazu möchte ich zwei Bibelstellen vorlesen, die das ziemlich gut verdeutlichen. Einmal Hebräer 6, Vers 10. Hier steht, denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, wie ihr ihm eure Liebe bewiesen und für ihn gearbeitet habt, indem ihr den an anderen Gläubigen dientet und das noch immer tut. Und 1. Korinther 15, Vers 58. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, und lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. So finden wir noch viele weitere Bibelstellen im Neuen Testament, die uns genau diesen Lohn für die Arbeit, die wir tun, für den Dienst im Herrn mit aufrichtigem Herzen, dass sie genau diesen Lohn dafür beschreiben. Wisst ihr, ich denke, genau das soll der Fokus sein, mit dem wir dienen dürfen. Nicht für Wertschätzung, nicht für Anerkennung von Menschen, sondern in erster Linie immer mit dem Blick auf das Kreuz, immer mit der Gnade im Hinterkopf, die wir empfangen haben. Immer mit diesem dankbaren Herzen. Und so komme ich zum Abschluss und ja, lade euch ein zum Gebet. Lasst uns Gott danken für diese Gnade, die wir empfangen haben, die uns in den Dienst ruft. Und lasst uns darum beten, dass wir genau dieses Herz bekommen. Herr Jesus, wir danken dir für deine unfassbar große Gnade, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns als schwache, als sündige und mit Fehlern behaftete Menschen gebrauchen möchtest, Herr, dass du uns in deiner Gnade vorbereitest für den Dienst, den du für einen jeden von uns vorgesehen hast. Wir danken dir dafür, dass es nicht von unserer Kraft abhängt, sondern dass du das Gelingen schenkst, Herr. Darin finden wir Trost und Zuversicht. Und dennoch, ja, sind wir im Dienen so oft auf Anerkennung aus, Herr. Und so bitte ich dich darum, dass du uns genau diese Sünde auch aufzeigst in einem jeden von uns, Herr, wo wir nicht auf deine Ehre bedacht sind, sondern uns selber groß machen wollen, Herr. Zeige uns, wo wir auf dem falschen Weg sind und wo wir uns selber groß machen wollen, Herr. Dass wir neu auch durch dein Wort gedemütigt werden, Herr. Dass wir vorbereitet werden und dass du uns gebrauchen kannst als hingegebene Diener, Herr. Amen.